Die Begegnung von Duft und Musik. Zwei Sinneswelten, die uns berühren, bevor wir Worte finden. In dieser Folge sprechen wir über Resonanz, Erinnerungen, Klangfarben und Duftnoten und darüber, warum beides innere Bilder auslöst, die schwer zu beschreiben, aber leicht zu fühlen sind. Hör rein und lass dich überraschen.
Duft im Gespräch mit Ingrid Kahner von aromainfo.at. Geschichten, Wissen und Praxis zu ätherischen Ölen, von der Pflanze zur Anwendung zwischen Forschung, Pflege, Gewerbe und persönlicher Erfahrung. Schön, dass du da bist.
Willkommen zur 60. Ausgabe von Duft im Gespräch. Ich freue mich sehr über diese besondere Folge, denn heute begegnen sich zwei Sinneswelten, die sich auf wunderbare Weise verstehen. Musik und Duft. Beide berühren uns, bevor wir Worte dafür finden. Beide umgehen das Rationale, treffen das Limbische und öffnen Erinnerungen, Bilder und Stimmungen wie kaum etwas anderes. Sie wirken verschieden und doch verwandt, strukturiert und frei, körperlich und emotional, manchmal tröstlich, manchmal aufrührend. Mein heutiger Gast lebt genau an dieser Schnittstelle. Sigrid Gräsel ist Musikerin und Master of Aroma Practice. Sie ist im hessischen Rheingau aufgewachsen, zwischen Weinbergen und Rosen, einem Landstrich voller Duft, Farbe und Klang. Nach ihrem Musikstudium arbeitete sie über 3 Jahrzehnte als Musikpädagogin und Chorleiterin in Wiesbaden und Karlsruhe und war später an der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen in der Aus- und Weiterbildung tätig. Seit 2022 lebt sie im Lavantal in Kärnten, hat dort eine Aromapraxis eröffnet und führt Duft und Musik weiter zusammen. Im Chor, im Unterricht, in Beratungen und in ihren eigenen künstlerischen Ideen. Für sie ist ein Duft kein bloßer Geruch und ein Ton kein bloßer Klang, sondern jeweils ein Resonanzfeld. Beides kann ordnen, bewegen, erinnern und verwandeln. Mit Sigrid spreche ich heute über die Parallelen zwischen diesen beiden Sprachen ohne Worte. Wie lösen Düfte und Klang innere Bilder aus? Wo treffen Ton, Akkord und Resonanz auf Duftfamilien und Noten? Kann ein Einzelduft wie ein Soloinstrument wirken und eine Komposition wie ein Ensemble? Und wo liegen die ethischen Grenzen, wenn man mit solchen Medien auf Menschen einwirkt? Und wir schauen nach vorne. 2026 möchte Sigrid nicht nur die Ausbildung zur diplomierten Psycent-Praktikerin beginnen, sondern auch ein Herzensprojekt verwirklichen. Die musikalische Vertonung ausgewählter ätherischer Öle, um Duft auch über das Ohr erlebbar zu machen. Als Einladung zum Innehalten, zum Spüren und zum Lauschen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Sigrid.
Hallo, liebe Ingrid, und auch ein Hallo an alle Zuhörer und vor allen Dingen herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Themenbereich.
Ja, ich freue mich sehr. Sigrid, du bist Musikerin und Master of Aroma Practice. Wie sind diese beiden Welten in deinem Leben zusammengewachsen?
Also die letzten Jahre in Deutschland war ich beruflich sehr stark eingebunden und so waren meine eigenen musikalischen Tätigkeiten auch nur sehr eingeschränkt. Und in Kärnten wollte ich mir dann endlich wieder Zeit nehmen zu singen, was ich auch in Klagenfurt im Kärntner Madrigalchor mit großer Begeisterung tue. Und ich wollte meiner zweiten Passion, der intensiven Beschäftigung mit Geruch, Pflanzendüften und dem Kreieren von individuellen Duftkompositionen nachgehen. Zusammengewachsen sind beide Welten, als ich dann angefangen habe, Querverbindungen zwischen dem Entwickeln und Komponieren von Duftmischungen und dem Entwickeln und Komponieren von Musik herzustellen, indem ich versucht habe, die Essenz eines olfaktorisch wahrgenommenen Einzelöls in das Musikalische zu übersetzen. Da bin ich nicht die Erste, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Auf jeden Fall ist es ein sehr spannender Prozess, der natürlich momentan auch noch andauert und ich bin sehr gespannt, was daraus entsteht.
Ja, sehr, sehr spannend. Sowohl Musik als auch Duft wirken direkt auf das limbische System. Hast du Beispiele, wo Musik oder Duft Erinnerungen oder Emotionen ausgelöst haben, die eben rational nicht zugänglich waren? Würdest du sagen, dass Musik und Duft Abkürzungen zu inneren Bildern sind?
Da gibt es ein sehr eindrückliches Geruchserlebnis aus meiner frühen Kindheit. Ich denke, da war ich 5 oder 6 Jahre alt und es ist die Erinnerung an den Geruch von Pilzen, der eigentlich kein Geruch von Pilzen war. Ich war mit meiner Oma tatsächlich im Wald Pilze sammeln. Und wir sind dann, als wir nach Hause kamen, haben wir zusammen die Pilze geputzt. Und ich war damals 5 oder 6 Jahre, wie gesagt, da war ich noch relativ klein. Und meine Oma hatte so einen alten Kohleofen. Ich konnte nicht auf den Ofen drauf schauen, sondern ich stand quasi davor und habe nur gesehen, es stand eine schwere schmiedeeiserne Pfanne drauf. Und meine Oma putzte mit mir die Pilze und dann hat sie die Pilze in die Pfanne gegeben, vorher noch ein bisschen Butter rein. Und mir stieg dieser Geruch von den Pilzen in die Nase und ich dachte nur, ach, riecht das gut. Und meine Oma hat dann die Pilze meinem Opa aufs Butterbrot draufgeschüttet. Und Jahre später, da war ich dann 18, 19 und hatte meine erste eigene Wohnung, habe ich dann auch in einer Pfanne Zwiebeln angebraten und bin total erschrocken, weil ich, weil für mich dieser Geruch mit dem Geruch von gebackenen, gedämpften Pilzen verbunden war. Und erst da wurde mir klar, dass ich diesen Geruch, den ich eigentlich unter Pilze abgespeichert habe, dass der eigentlich der Geruch von Zwiebeln war. Und das verfolgt mich bis heute. Es ist bis heute so, ich habe das damals so abgespeichert als kleines Kind, es ist bis heute so, wenn ich Zwiebeln anbrate, habe ich sofort Pilze im Kopf und nie Zwiebeln. Das ist wirklich phänomenal. Und ja, wie gesagt, also wenn ich nicht per Zufall drauf gekommen wäre, würde ich heute noch denken, so riechen Pilze, wenn man, ja, also ich kann mich nur an diesen Geruch so intensiv erinnern, das kann man sich dann im Nachhinein gar nicht erklären, ja. Das ist so ein ganz tolles Geruchserlebnis. Oder wenn ich als Gleitschirmfliegerin, bin ich öfter mal über Wiesen geflogen und wenn der Geruch von frischem Gras einem dann in die Nase steigt und wenn ich heute diesen Geruch rieche, dann habe ich sofort das Gefühl von Freiheit im Kopf, ja.
Sehr schön.
Bei der Musik ist das was anderes, weil wenn ich an Musik denke, dann ist es bis heute so, mich Werke von Richard Strauss zum Beispiel, nicht zu verwechseln mit Johann Strauss, dem Walzerkönig, bis ins tiefste Mark berühren. Ich denke da zum Beispiel an seine 4 letzten Lieder oder es gibt auch von Gustav Mahler die Lieder eines fahrenden Gesellen oder auch die Kindertotenlieder. Die Emotionen, die da in mir entstehen, die sind überhaupt nicht steuerbar. Also die lösen auch meistens irgendwelche körperlichen Reaktionen aus. Daher würde ich schon sagen, dass Musik und Duft insbesondere Abkürzungen zu tiefer Emotion auch sind, nicht nur zu inneren Bildern. Ja, also für mich ist das ganz stark verknüpft mit Emotion, mit Gefühl. Und es ist ja ganz interessant. Ich habe dann nochmal so, bin dann nochmal ein bisschen weiter zurückgegangen. Also Johann Mattheson, der ja auch ein wichtiger deutscher Musiktheoretiker des Barock war, sah in den Tonarten in der Musik tatsächlich auch nicht nur eine strukturelle Funktion, sondern eben auch spezielle Affekte. Das ist die sogenannte Affektenlehre und die haben sich, die Zuordnungen haben sich, waren immer subjektiv und haben sich natürlich im Laufe der Zeit gewandelt. Aber Mattheson glaubte auch, dass jede Tonart eine eigene Stimmung oder einen bestimmten Affekt hervorrufen kann. Und das wird tatsächlich bis heute ja genutzt. Auch in der Filmmusik nutzt man das ja ganz, ganz stark und auch sehr bewusst, ja. Das hat sich da irgendwie für mich auch so ein bisschen im Kopf miteinander verknüpft, ja.
Sehr schön. Ja, also als du das mit den Zwiebeln erzählt hast, ich glaube, da gibt es fast bei jedem Menschen Erinnerungen, die mit einem Duft ausgelöst werden können. Und wenn du sagst, wenn du angerösteten Zwiebel riechst, dann duftet es für dich immer auch noch ein bisschen noch Pilzen und es ja. Erinnert dich an diese ganze Situation mit deiner Oma, die Geborgenheit nehme ich an, diese Gemeinschaft und so weiter und dieses Gefühl der Sicherheit kommt dann hoch. Man spricht auch von dem sogenannten Brusteffekt. Das ist eben dieser Effekt, da gibt es eben diese Geschichte mit den Madeleines, wo jemand Madeleines in den Tee taucht und diese Madeleines dann isst und plötzlich die viele Kindheitserinnerungen und die damit verbundenen Gefühle hochkommen. Und das ist eben sehr schön, das verbindet für mich auch Musik und Duft sehr stark, dass ich mit bestimmten Noten, wollen wir es jetzt mal so sagen. Wir haben Noten bei den Düften, Duftnoten und Noten in der Musik. Nicht nur die Erinnerung, sondern auch das damit verbundene Gefühl hochkommt.
Ja, das ist genau, was Matteson auch beschreibt. Das ist
Ja.
tatsächlich die sogenannte Affektenlehre, die sich und die man ja auch wirklich ganz gezielt nutzen kann.
Genau.
Ja, also ist ganz spannend,
Ja,
ja.
sehr spannend. In den Kinos gibt es auch Beduftungen, aber das hat sich nicht durchgesetzt. Meine Meinung dazu ist, das ist nicht wissenschaftlich, aber warum sie das nicht wirklich durchgesetzt hat, ist, weil nicht natürliche Düfte eingesetzt werden, sondern synthetische Düfte. Im Gegensatz zur Musik, die natürlich eingespielt wird und die Emotionen erzeugt, das kann man mit Düften auch machen, aber nicht mit irgendwelchen billigen, synthetischen, brutalen Duftnoten, die vielleicht an Rose erinnern oder an irgendwelche anderen Dinge. Also da wird einem eher übel, muss ich sagen. Aber wenn wir schon beim Begriff Noten sind, gibt es für dich Parallelen zwischen musikalischen Begriffen wie Ton, Akkord, Resonanz und Duftbeschreibungen?
Ja, also ich habe mich tatsächlich natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass ich damit jetzt viel arbeite, intensiv damit beschäftigt und bin in meinen Recherchen auf den Parfümeur und Chemiker Septimus Piès gestoßen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der in seinem Hauptwerk The Art of Perfumery, das war 1857, gab es die zweite Auflage. Die dritte Auflage hat er dann 1862 auf den Markt gebracht. In diesem Hauptwerk hat er insgesamt 46 Riechstoffe den Tasten einer Klaviatur zugeordnet und somit das Konzept des Eau d'Enfants entwickelt. Und seine Theorie besagt, dass Düfte genau wie Töne harmonische oder dissonante Akkorde bilden können. Interessant fand ich auch in dem Zusammenhang, dass der Ort, an dem ein Parfümeur arbeitet, auch als Orgel bezeichnet wird, weil die Fläschchen in halbkreisförmigen Stufen wie die Register einer Pfeifenorgel angeordnet sind. Wobei ich sofort überlegt habe, das wäre eigentlich eine gute Idee, das in der Praxis auch so zu machen. Also ich muss da nochmal drüber nachdenken, weil ich fand diese Vorstellung total schön, dass alles im Halbkreis angeordnet ist, ja. Wenn man das tatsächlich mal in den Kontext bringt und man anfängt, was eigentlich ein Ton bedeutet. Also Ton ist in der Musik ja entweder ein Ton oder eine Note, das ist die kleinste und reinste Einheit. Und in der Parfümerie spricht man analog von der Duftnote. So wie zum Beispiel ein C in der Musik ganz klar definiert ist, ist Linalool eine ganz klare chemische Note. Ein Ton kann auch scharf, sanft, hoch oder tief sein. Und genauso werden in der Parfümerie ja Düfte auch kategorisiert. Eine Zitrone ist eine hohe, helle Note, während Patchouli als tiefe, erdige Note bezeichnet wird. Das fand ich auch ganz interessant, weil das ist ja was, was auch aus dem Bauch kommt. Und ich würde nie eine Zitrone als tiefe, erdige Note bezeichnen. Es würde mir völlig
Ja.
widersprechen. Und auch beim Akkord ist es so, dass der Parfümeur exakt den gleichen Begriff benutzt. Ein Akkord entsteht, wenn mehrere Einzelnoten zu einer neuen harmonischen Einheit verschmelzen. In der Musik ergibt zum Beispiel ein CEG, ein C-Dur-Akkord. Das kennt jeder. Da, da, da ist ein C-Dur-Akkord. In einem Duft ergibt zum Beispiel eine Mischung aus, ich habe jetzt mal zusammen gesucht, Styrax, Rose und Jasmin, ein blumiger Akkord. Und das Ziel eines Akkords ist ja, dass man die Einzelteile gar nicht mehr isoliert wahrnimmt, sondern ein völlig neues Klangbild bzw. Duftbild entsteht. Und bei der Resonanz ist es so, dass in der Musik die Resonanz ja das Mitschwingen oder das Verstärken eines Tons beschreibt. Und in der Welt der Düfte kann man das auf zwei Arten interpretieren. Nämlich einmal die Frage, wie weit schwingt der Duft im Raum? Beim Ton ist es klar, ein resonanter Ton füllt den Konzertsaal. Das kennt man, wenn man Sänger auf der Bühne erlebt, die nicht verstärkt sind mit Mikrofon. Und wenn der in der letzten Reihe immer noch was hört, dann ist der Ton resonant mit dem Raum. Und ja, es schwingt einfach. Ein Duft mit einer sogenannten starken Silage hinterlässt eine Spur in der Luft, die noch wahrnehmbar ist, wenn die Person den Raum bereits verlassen hat, ganz ähnlich wie der Nachhall eines kräftigen Akkords. Und auch das kennt man. Wie oft bin ich in der Stadt unterwegs und laufe Menschen auf Menschen leeren Raum und rieche immer noch das Parfüm von dem Herrn, der 100 Meter weiter vor mir läuft. Also, und da kommen wir wieder zu der Kinobeduftung, ja, wo wirklich ein Nachhall ist, der, also, an manchen Stellen tatsächlich sehr unangenehm auch ist. Bei der Resonanz ist es auch so, dass dass bestimmte Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Ambra oder auch moderne Moschusverbindungen, wie ein Resonanzkörper wirken. Das heißt, sie machen flüchtige Kopfnoten lauter oder länger haltbar und lassen sie auch tiefer schwingen. Der zweite Punkt, der sich auf die Resonanz bezieht, ist natürlich die emotionale Resonanz. Und da resoniert ein Duft mit uns, wenn er Erinnerungen weckt. Das hatten wir eben auch. Ähnlich wie ein vertrautes Intervall einer Melodie sofort eine Gänsehaut auslösen kann. Und mir ist da spontan die Titelmusik von Star Wars in den Sinn gekommen, weil wenn man die hört, da braucht man, hört man die ersten zwei Töne, da weiß man eigentlich schon, um was es geht. Und es gibt, ja, wieder von Richard Strauss, es gibt eine sinfonische Dichtung von ihm, nämlich Also sprach Zarathustra, die uns sicherlich alle bekannt ist. Also in dem Film Odyssee 2001 kam die als Intro-Musik. Und da ist es ja so, dass am Anfang diese unfassbare Fanfare ist, dieser erste Satz heißt auch Sonnenaufgang. Und wenn man diese Musik hört, dann sieht man die Sonne, dann sieht man den Atompilz, da knallt einem das helle Licht entgegen. Und da denke ich dann auch, das ist einfach auch was, da geht man so in Resonanz auch mit dieser Musik und das packt einen unfassbar stark, finde ich.
Ja, sehr, sehr spannend. Also, weil du sagst Duftorgel, genau mein Mischpult, das da hinter mir steht, ja, ist ja genau dem nachempfunden, nur dass es nicht halbrund ist. Mhm. Und deshalb nenne ich es auch nicht Duftorgel, sondern Mischpult und auch dieses Wort.
Ja, das ist auch cool.
Wird eben in der Musik verwendet, ja. Ein Mischpult, wo ich nicht töne, sondern eben ätherische Öle zu verschiedenen Akkorden mische. Mhm. Und beim Thema Resonanz möchte ich vielleicht auch noch dazu sagen, so wie man mit Musik in Resonanz geht, in jedem Fall, aber es kann positive oder auch unangenehme Resonanz sein, so ist es auch mit dem Duft. Und wie wichtig es ist, angenehme Duftkompositionen zu erstellen, damit man, wenn man zum Beispiel in seinen Privaträumlichkeiten eine Raumbeduftung macht, mit diesem Duft positiv in Resonanz gehen kann. Es löst ja. Stress aus, wenn ich mit einer Musik beschallt werde, die ich nicht mag, die mich stresst. Und genauso ist es mit dem Duft. Und ich höre immer wieder, ja, wenn man einen Duft nicht mag, dann ist es genau der richtige, der heilsame Duft. Nein.
Der Schattenduft.
Genau, der Schattenduft, der zeigt einem ein Thema auf. Bei Psycent schauen wir uns da das genauer an, analysieren das genauer. Aber letztendlich wird eine Komposition für jemanden erstellt, die vielleicht herausfordernd ist, wie auch eine Musik, die herausfordernd ist, einen weiterbringen kann, wenn man sich, sage ich mal, bisher noch nie mit Opern beschäftigt hat und sich einmal in eine Oper setzt, vielleicht einmal was Leichteres, eine Zauberflöte oder so, dass man damit langsam in Resonanz gehen kann und dann vielleicht auch die Liebe dafür entdeckt. Das ist auch eine Entwicklung, ein Entwicklungsprozess, aber nicht gleich vielleicht in eine ganz...
Ja. Wagner wäre
eher in der Wagner-Oper rein oder so. No. Also da ist es vielleicht ganz gut, wenn man sich mit dem ein bisschen auseinandersetzt und so, wie man nicht auch bei Massagen oder Körperbalancing oder so, gibt es Menschen, die wollen gar keine Musik, die wollen auch keinen Duft vielleicht, oder jemand möchte keinen Duft. Und nichts angenehmer, als wenn ich eine Musik höre oder einen Duft höre, Duft rieche in einer bestimmten Situation, mit dem ich gerade in Resonanz gehe. Das ist heilsam, das ist beruhigend, das macht mich glücklich.
Ja, genau. Stimme ich absolut zu.
Ja, zu welchen musikalischen Themen oder Komponisten passen leichte Noten wie Zitrus und Nadeldüfte? Du hast eh schon ein bisschen was angesprochen. Zu welchen passen eher Blüten und Kräuter? Welche Melodie würdest du schweren, erdigen Düften zuschreiben?
Ja, also ich habe darüber nachgedacht und würde fast sagen, dass das mehrere Seiten hat. Also Ich möchte das Thema Duft und Musik heute einmal nur auf den klassischen Bereich anwenden, denn das ist der Musikbereich, mit dem ich aufgewachsen bin und den ich auch studiert habe. Kann man sicher auch mit moderner Popmusik machen. Aber normalerweise übersetzen wir ja hohe Töne von Violinen oder Flöten intuitiv in flüchtige, helle Düfte, wie zum Beispiel Zitrus- oder Früchte-Düfte. Und tiefe Töne von Cello, Kontrabass oder vielleicht auch von tiefen Bläsern werden automatisch in schwere Moleküle wie Hölzer oder Harze übersetzt. Ich möchte aber heute gern folgendermaßen übersetzen. Aus meiner Sicht passt der Bereich der Barockmusik zu leichten Noten wie Zitrus- oder Nadeldüften. Klassische Musik dagegen harmoniert aus meiner Sicht gut mit Blüten und Kräutern. Und die Musik der Romantik, die ja sehr schwer, die sehr bildhaft auch gewesen ist, verträgt sich aus meiner Sicht gut mit schweren, erdigen Düften. Mir ist dazu allerdings auch noch eine Sache eingefallen. Ich glaube, dass Musik und Düfte manchmal auch erst reifen dürfen oder reifen müssen. Für mich ist Mozart das beste Beispiel dafür. Als ich studiert habe, mochte ich Mozart nie wirklich. Ich fand seine frühen Werke oft infantil und wirklich nichtssagend. Und ich bin da mit meinen Studienkollegen oft aneinander geraten, weil die gesagt haben, oh, Kulturbanause und du verstehst das gar nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es auch nicht verstanden. Und dann habe ich aber spätere Werke kennengelernt und als Musikerin vor allen Dingen auch aufgeführt und habe gemerkt, dass es eine gewisse Reife, auch eine gewisse eigene Reife braucht, um das komplexe Werk auch nur annähernd zu verstehen. Wenn man dann mal das Cello-Konzert in A-Moll von ihm gehört hat oder natürlich nicht zu vergessen das Requiem, dann wird man wirklich sehr, sehr demütig und versteht, dass seine Musik und sein musikalisches Genie allumfassend war und damit aus meiner Sicht auch zu jedem Duft und jeder Stimmung passt.
Ja, sehr, sehr spannend. Ja, also ich finde das auch sehr schön, auch wie du das erklärst. Auch wenn man jetzt nicht einen musikalischen Hintergrund hat, ist es trotzdem so, dass man Musik hört, ja, und Musik sich kauft und sich mit Musik vielleicht nicht direkt, aber indirekt öfter umgibt am Tag, als einem das eigentlich bewusst ist.
Vor allen Dingen, als einem lieb ist auch. Man wird ja, ja auch überall beschallt, aber da komme ich nachher auch nochmal dazu, weil das ist ja auch nochmal ganz spannend, dass man eigentlich nie still ist.
Genau, so wie auch, es ist alles überbeduftet in der heutigen Zeit. Da kommen wir später noch dazu, genau. Du hast jetzt sehr schön auch erklärt, was eher so blumig, wo das hinpasst, in welche Musik, im klassischen Sinn. Wenn du jetzt ein Soloinstrument mit einem Einzelduft oder ein Ensemble mit einer Duftkomposition vergleichst, wie würde es da aussehen?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil ein Einzelduft für mich auch aus vielen Nuancen besteht, die einen Gesamtklang, einen Gesamteindruck des Duftes ergeben für mich. Als geschulter Aromapraktiker nimmt man natürlich ganz genau jede Nuance des Duftes wahr und manchmal riecht oder manche riechen sogar die chemische Zusammensetzung des Duftes. Und genauso verhält es sich auch mit jeder Art von Soloinstrument, weil der Klang eines Soloinstrumentes besteht ja auch aus vielen Schwingungen im Mittel- und im Obertonbereich. Und wenn man geschult ist, dann hört man natürlich diese Schwingungen, die ja gerade in der sogenannten alten Musik, aus der ich ja komme, weil mein Instrument, mein studiertes ist Blockflöte, so wichtig ist, weil man dort auch mit Halb- und Viertelton-Schwingungen arbeitet. Wenn ich nun eine Duftmischung habe, dann ist es mir wichtig, mir vorher eine Frage zu stellen, nämlich welche Komponente meiner Mischung darf denn vordergründig wahrgenommen werden und welcher Duft bekommt quasi ein kleines Solo und welche Einzelkomponente darf eher in den Hintergrund rutschen. Wichtig da, ich mache die Mischung von außen und nehme damit direkten Einfluss. Beim Ensemblespiel ist es ja auch wichtig, dass letztendlich ein Gesamtklang entsteht. Aber auch dort gibt es mal einen Solopart. Ein Instrument darf mal kurz in den Vordergrund treten. Und dazu ist ganz entscheidend, dass sich alle Spieler untereinander gut hören, um miteinander agieren zu können. Hier ist es so, dass das Ensemble von innen heraus agiert. Das steuert sich bestenfalls selbst und der Dirigent gibt nur Impulse. Das sind für mich zwei Unterschiede. Bei der Duftmischung greife ich direkt ein. Ein Ensemble steuert sich von innen. Das ist ein bisschen anders. Und wenn es ein gutes Ensemble ist, dann hören die sehr gut aufeinander und dann braucht es den Dirigent nur noch, um leichte Impulse zu geben. Ich finde, dass es sowohl zu Duftmischung als auch zum Ensemble aber Einzelkomponenten braucht. Und gerade, und das war das Paradoxe, als ich drüber nachdachte, gerade durch deren Verbindung entsteht etwas Einzigartiges. Das klingt auf den ersten Blick wirklich paradox. Man könnte auch sagen, gemeinsam ist man stark an der Stelle. Das eine kann ohne das andere nicht sein. Das ist praktisch wie im wahren Leben. Und ich habe dann festgestellt, alles ist eins. Also mache ich eine Mischung, brauche ich Einzelkomponenten. Bin ich alleine als Aromapraktiker, brauche ich ein Umfeld. Ich brauche Netzwerke, ich brauche Gemeinschaft. Ich bin alleine ein Individuum, ich bin ein Solist, aber trotzdem brauche ich die Gemeinschaft, damit was Neues, was Einzigartiges entstehen kann. Das fand ich da sehr philosophisch an der Stelle, als ich es mir so durchdacht habe.
Ja, sehr, sehr schön. Wenn man jetzt eine Duftkomposition erstellt, beziehungsweise vielleicht auch ein Musikstück komponiert, für Solo oder auch für ein Ensemble, bist du eher für Improvisation oder für Komposition? Welche Rolle spielt Talent, aber auch Ausbildung und vor allem auch Übung in Bezug auf Musik und Aromapraktik für dich?
Also aus meiner Sicht braucht jede Komposition, die ja am Ende oft fast schon mathematisch ist, auch spielerisches Hineinfühlen über die Improvisation. Ich persönlich habe immer sehr gern improvisiert, das mache ich auch heute noch sehr gern, weil ich da meinen Verstand ausschalten kann und einfach aus dem Bauch raus mit dem Herzen losspielen konnte. Ich habe als Kind oder als Jugendliche, weiß ich noch, wenn ich mittags mit dem Üben fertig war, habe ich mich mit meinem Instrument aufs Bett gelegt und habe dann einfach losgedudelt. Ja, und ich habe das auch oft mit meinen Schülern gemacht, wenn die mal nicht gut vorbereitet waren, dass ich gesagt habe, Mensch, lass uns einfach mal Musik machen. Schalt mal deinen Kopf aus. Lass uns einfach mal nur hören, was passiert. Und es ist ja schön, dass man Melodiefolgen erfinden kann, die man mit dem Verstand wahrscheinlich so nie gespielt hätte. Aber es ist natürlich so, dass die Ausbildung in beiden Fällen, also sowohl in der Aromapraxis als auch in der Ausbildung zum Musiker oder zur Musikerin, die größte Rolle spielt. Denn sie bildet das Fundament und das sollte bestenfalls stark sein. Daher würde ich mir sehr gut überlegen, welches Ausbildungsinstitut oder welche Hochschule und welche Lehrenden und Professoren ich wähle. Übung ist dann das, was einem hilft, besser zu werden, Zusammenhänge besser zu verstehen oder technisch besser zu werden. Und jeder Musiker weiß, wie viel Übung und vor allem wie viel Zeit es braucht, um sich technisch weiter zu verbessern. Und das kennt man ja auch aus der Aromapraxis. Ich weiß, wenn ich eine Weile nicht mit meinen Ölen in Kontakt war, dann brauche ich wieder eine Weile, bis die sich mir wieder erschließen. Und sie erschließen sich mir dann auch wieder neu. Und das ist in der Musik ja nichts anderes. Wenn ich lange nicht geübt habe, wenn ich lange nicht gesungen habe, dann ist meine Kondition, auf Deutsch gesagt, im Eimer. Dann muss ich erst wieder reinkommen. Ich brauche erst wieder eine Weile, bis mein Zwerchfell wieder arbeitet, bis die Atmung wieder funktioniert. Und das, finde ich, ist überall gleich. Und auch die Nase ist ein, in Anführungsstrichen, Instrument, mit dem ich arbeiten muss. Und das muss ich trainieren. Und je mehr ich das trainiere, desto besser werde ich. Ja, Talent ist dann was, worauf ich keinen Einfluss habe, was ich aber nur dann entfalten kann, wenn ich ein gutes Fundament geschaffen habe und vor allen Dingen, wenn ich in Übung bleibe. Das heißt, es spielt alles ineinander, aber Talent ist wahrscheinlich das, was wo man wirklich keinen Einfluss drauf hat. Da zeigt sich dann am Ende, Talent ist alleine auch nicht alles. Also ich kann noch so talentiert sein, wenn ich es nicht schaffe, mich zu, in Anführungsstrichen, disziplinieren, dann wird aus dem Talent auch nichts werden.
Ja, sehr, sehr wichtig, was du jetzt gesagt hast, finde ich. Das kann ich nur in jedem Punkt unterstreichen. In Zeiten wie diesen, die ja sehr schnelllebig sind und wo man verführerische Angebote sieht, ganz oft im Internet, wo reißerisch jetzt im Bereich der Aromatherapie, da kenne ich mich aus, Werbung gemacht wird für irgendwelche Schnellsiederkursen mit hochtrabenden Titeln, wird oft der Eindruck vermittelt, das ist eh alles ganz leicht und easy cheesy und da brauchst du nur ein bisschen Talent und ein bisschen mixen und fertig, ist die eine Seite, wo ich sage, das kann einfach nicht funktionieren. Die Öle funktionieren sehr gut, deshalb hat man ja auch dazwischen Erfolgserlebnisse. Ich sage immer, Zufallstreffer hat man trotzdem, weil die Öle ja funktionieren. Und wenn ich ein gutes Instrument habe, dann hört sich das auch gut an. Aber sobald man wirklich Erfolge erzielen möchte, braucht es dazu mehr. Talent ist immer hilfreich, allein schon deswegen, weil wenn man talentiert ist in etwas, es ein bisschen schneller geht, so geht es einmal. Das ist sicher immer sehr hilfreich. Aber ich möchte dem auch noch gegenüberstellen, den anderen Trend, den ich wahrnehme. Ich unterrichte ja doch schon seit 2008 professionelle Aromatherapie. Und was ich sehe, ist in der Improvisation einfach mal probieren. Egal was passiert, ist ein bisschen ein Rückwärtstrend spürbar, finde ich. Ich habe das Gefühl, noch seit man jetzt alles googeln kann, seit man die KI hat und seit es Unmengen an Aromatherapiebüchern gibt mit Tausenden und Abertausenden Rezepturen, trauen sich manche gar nicht mehr drüber, ein Rezept zu erstellen, weil es könnte ja nicht wirken, es könnte nicht funktionieren. Also so zwischen absoluter Naivität und das Hineinpurzeln in etwas, wo man, sage jetzt mal sogar diesen Dunning-Kruger-Effekt, ich mache einen Grundlagenkurs und glaube, ich bin schon, weiß ich nicht, ein Profi in Aromakunde, bis hin zu übervorsichtig, ich traue mich gar nichts probieren, bevor ich mir nicht irgendwo ein Okay geholt habe oder in einem Buch recherchiert habe. Und das finde ich sehr schade. Ist das in der Musik auch so spürbar?
Ja, also es ist, naja, sagen wir mal so, es gibt ja auch in der Musik das Phänomen, dass jeder Gitarre unterrichten kann. Und es gibt ja mittlerweile dann auch durchs Internet sehr viele Kurse, Online-Kurse. Und es wird suggeriert, dass jeder ein Instrument lernen kann, was ich auch grundsätzlich unterstütze. Das ist sicherlich möglich. Man muss dann halt nur überlegen, was soll denn da am Ende rauskommen? Was will ich denn erreichen? Ich werde sicherlich, wenn ich mit 60 anfange, Gitarre zu spielen oder Klavier zu spielen, nie oder ja, verhältnismäßig schwer eine schwere Chopin-Etüde spielen können. Ja, das muss man sich einfach klar machen. Aber es ist natürlich aus meiner Sicht auch so, wenn ich improvisieren will, muss ich trotzdem ein gutes Fundament haben. Ich kann nicht einfach, also ich kann ja nur improvisieren, wenn ich mich auf dem Gebiet leicht fühle, wenn ich eine gewisse Leichtigkeit habe. Und es ist natürlich so, je mehr ich googeln kann, je mehr ich recherchieren kann, je mehr im Internet steht, desto, es gibt schon, also ich muss auch sagen, ich habe schon manchmal das Gefühl, was kann ich noch sagen, was nicht jemand anders schon gesagt hat, ja. Aber deswegen habe ich das vorhin auch gesagt, es ist wirklich wichtig, dass man sich vorher überlegt, wo mache ich meine Ausbildung? Und dass man vorher genau überlegt, weiß der mehr, als ich nachlesen kann? Weil dann kann ich ja nachlesen. Ja, und das ist bei, also ich zum Beispiel erinnere mich an meine Studienzeit, ich wollte zu einem ganz bestimmten Professor, der war wirklich sehr teuer, aber das war mir völlig wurscht, weil ich wollte diesen Professor, ich wollte keinen anderen, ich wollte diesen. Und der hat mich auch genommen und da wäre ich ja blöd gewesen zu sagen, ich will da nicht hin. Da wollte ich hin, weil ich genau wusste, der ist einfach ein unglaublich guter Methodiker, der weiß, wie es geht, der erzählt mir nichts vom Pferd, der kann das. Und das finde ich, fällt halt hinten runter, weil alles vermeintlich ja leicht zu bekommen ist. Es gibt es ja an jeder Ecke. Ich mache einfach so einen Online-Kurs, dann kann ich halt Gitarre spielen. Und dann kommen das sind dann die Leute, die dann irgendwann tatsächlich mal bei einem professionellen Lehrer landen und sagen, sie spielen schon 5 Jahre Gitarre und können aber mit Ach und Krach 2 Stücke spielen. Das ist dann immer sehr interessant, wenn man dann diese Kunden hat.
Ja, das kenne ich auch. Also wir haben ja auch bei uns im Institut in jedem Lehrgang Teilnehmer, die schon woanders eine Ausbildung gemacht haben. Und manche tun sich sogar schwerer mit dem Einstieg, weil sie schon ein Muster zurechtgelegt haben, das aber nicht das Erfolgreichste ist, wollen wir es jetzt einmal so vorsichtig formulieren. Und die schwer tun beim Umlernen, wollen wir jetzt einmal so sagen. Ich glaube, das ist auch in der Musik ein
Genau
Thema.
das Gleiche. Genau das
Genau.
Gleiche. Und es ist gerade, wenn es jetzt so ganz spezielle Instrumente sind, also zum Beispiel ein Streichinstrument zu spielen, da gibt es ja so viel Technik. Man kann den Bogen so halten, man kann ihn so halten. Und wenn man sich was angewöhnt hat, nach der Yamaha-Methode oder was auch immer, ich will jetzt da keine speziellen Methoden nennen, aber es ist einfach so, das hat man sich dann angewöhnt und es ist wirklich schwierig, sich dann umzugewöhnen. Also ja, ich sage immer, am besten ist es eigentlich, wenn man ein schönes weißes Blatt
Ja.
hat oder ist, dann kann man das füllen. Aber es ist schon schwierig, wenn es voll ist, ist es schon schwierig, dann das auszuradieren und was drüber zu schreiben. Ja, man sieht das andere immer durch.
Genau so ist es. Und deshalb ist es umso wichtiger, sich genau zu informieren, von wem möchte ich mich ausbilden lassen. Und du hast ein Wort auch gesagt, das ich wichtig finde, die Methodik. Es gibt viele Menschen, die wirklich sehr viel wissen und sehr viel können. Aber zum Unterricht gehört auch noch dazu, dass man es so vermitteln kann, dass es der andere versteht. Das ist schon etwas, das ein pädagogischer Hintergrund da erforderlich ist. Das ist etwas, was oft vergessen wird, so nach dem Motto, ich weiß alles, ich kann jetzt eh alles sozusagen auch alle ausbilden. Das zeigt sich dann, dass solche Leute, also in der Roma-Szene kenne ich, das habe ich das schon lange beobachtet. Die bieten dann selber Seminare an. Das funktioniert. Der erste Kurs ist ausgebucht. Super. Der zweite Kurs geht dann auch noch. Beim dritten wird es schon schwierig. Und dann kommen die Kurse nicht mehr zustande. Also, das ist oft auch so sichtbar, ja.
Ja, ist in der Musik aber auch ähnlich. Also nicht jeder sehr gute Musiker ist ein sehr guter Lehrer. Das haben wir oft erlebt, auch im Studium. Da haben wir auch oft drüber diskutiert. Es gibt sehr, sehr, sehr gute Lehrer, die vielleicht selber nicht so oft auf der Bühne stehen, die aber unglaublich gut unterrichten können, die unglaublich gut methodisch arbeiten, die einem Dinge erklären, wo, dass man sie wirklich nachvollziehen kann. Ich finde, dass das eine nicht unbedingt das andere bedingt, ja. Nicht jeder gute Musiker ist ein guter Lehrer und nicht jeder gute Lehrer ist ein guter Musiker. Es muss aber auch, finde ich, nicht sein. Also ich denke, darf gerne beides existieren. Aber wie gesagt, ich muss mir halt gut überlegen, wo will ich hingehen? Will ich zu der Nummer eins gehen, die vielleicht nicht so gut unterrichtet, aber einen tollen Namen hat? Oder will ich zu der Nummer zwei gehen, die vielleicht nicht so einen tollen Namen hat, dafür aber sensationell unterrichtet und ich nachher wirklich auch was kann?
Da freut es mich ja ganz besonders, wenn ich das höre, dass du bei mir die Ausbildung
Ja, ich freue mich auch, aber ich sage dir auch ganz ehrlich, ich habe wirklich recherchiert und habe mir echt Gedanken gemacht. Und ich meine, bei mir ist ja noch ein bisschen schwieriger. Ich komme ja auch aus dem Bildungsbereich. Das heißt, ich habe wirklich genau geguckt, wie ist die Internetseite? Was steht da drauf? Mit wem habe ich es zu tun? Was für Menschen erwarten mich da? Das war für mich alles hochinteressant und ich habe auch eine Weile gebraucht, habe mir das überlegt. Aber ich bin letztendlich natürlich super froh, dass ich bei dir gelandet bin, weil ich kann nur sagen, alles, ich hab's aufgesogen wie ein Schwamm. Ich konnte so viel gar nicht mitschreiben, wie ich mir merken wollte, weil ich gedacht habe, ja genau, das habe ich auch schon immer gedacht. Wunderbar, ja, toll, muss ich mir gleich aufschreiben. Also es war wirklich für mich eine Offenbarung. Und so soll's, finde ich, so soll Unterricht, so soll Lernen auch sein. Es soll eine Offenbarung sein.
So ist es. Das freut mich sehr. Ja, es ist wirklich so, es muss so viel Spaß machen, dass wenn man rausgeht aus dem Kurs, man am liebsten gleich als erstes, wenn man sich in den Zug setzt, das Buch wieder oder die Mappe wieder aufschlägt. Das
Ja,
ist
und vor allen Dingen gleich es ausprobieren möchte. Das ist entscheidend. Ich gehe
außer
heim
man
und will es
versucht
gleich
es.
ausprobieren.
Genau, und schläft dann auf der Mappe ein oder so.
Ja, genau. Ja.
Jetzt ist es ja so, dass Musik und Duft beides kann manipulieren, muss man auch sagen. Wo siehst du eigentlich die ethischen Grenzen im bewussten Einsatz von Duft und Klang? Was braucht es an Haltung und an Sensibilität, um verantwortungsvoll mit Duft und Klang zu arbeiten? Kann ein Duft falsch gestimmt sein, so ähnlich wie ein Instrument?
Ja, also das ist auch ein Thema, was mich sehr oft nachdenklich und ich gebe auch zu, ein bisschen wütend macht. Daher bitte mea culpa, wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen unfair bin. Aber aus meiner Sicht, das haben wir vorhin ja auch gehabt, sind wir alle sowohl massiv überbeduftet als auch massiv überbeschallt. Kein Kaufhaus ohne nervige Hintergrundmusik, die poppig, flockig zum Kaufen anregen soll. Oder ohne irgendeine Parfümerie, die mit gruseligen, intensivsten Düften, in Anführungsstrichen, ist eigentlich eine starke Silage, ja, direkt im Eingangsbereich auch noch aufwartet, gegen die ich mich überhaupt nicht wehren kann, wenn ich einkaufen möchte. Ich bin fremdbestimmt durch falsch gestimmte Geruchsbelästigung und mir bleibt nur die Möglichkeit, das Kaufhaus zukünftig zu meiden. Das ist ja sicherlich auch nicht im Sinne des Erfinders, aber ich sage es ganz ehrlich, für mich als geruchsempfindliche Person unumgänglich. Und zum Thema Überbeschallung kann ich nur sagen, ich habe mit meinen 5-jährigen Schülerinnen und Schülern zu meiner Zeit als Elementarpädagogin erst einmal üben müssen, Stille auszuhalten. Und das ist gar nicht so einfach und das ist eine wirklich gute Übung. Einfach mal Stille. Und dann irgendwann einfach nur mal das Fenster aufmachen und zuhören, was es direkt vom Fenster zu hören gibt. Vögel, Autos, ein Hund, eine Sirene. Und das Gleiche habe ich gemacht, als ich mit meiner aromapraktischen Ausbildung anfing. Ich habe angefangen, Duftstille zu halten. Sehr zu empfehlen übrigens. Und dann einfach mal raus auf eine Wiese und tief durchatmen. Und riechen, was man da so wahrnimmt. Blüten, frisch gemähte Wiese, Kühe. Und heute nutze ich tatsächlich nur noch das, was ich selbst gemacht habe, was ich selbst entwickelt habe. Ausgewogene Duftmischung oder Einzelöle, die mir gut tun und wo ich über die Intensität selbst entscheiden kann. An der Stelle ist einfach weniger, fast immer mehr. Das betrifft sowohl den Duft als auch die Musik. Kennt jeder, wenn ich mich mit zuckerhaltigen Speisen zuschütte, dann schmecke ich halt auch nicht mehr, dass Tomaten oder Karotten ohne alles extrem süß schmecken. Und das kann man auch auf Musik und Duft übertragen. Ich rieche und ich höre nichts mehr, wenn mich die Umwelt pausenlos mit allem zuballert.
Ja. Also bin ich ganz bei dir, aber ich jetzt auch fast ein bisschen schmunzeln müssen. Am Anfang habe ich mir gedacht, du beschreibst Element Scent. Ja. Weil wir da ja auch genau das üben. Es ist einfach still. Wir sind im Wald, wir sind im Stift, ne? Und einfach mal beim Element Luft zu hören, was höre ich?
Ja, das hat mir auch sehr gut getan.
Es ist gar nicht still.
Ja, genau.
Aber weißt du, wo ich Stille das erste Mal so richtig erlebt habe? Auf Island.
Das glaube ich. Und da möchte ich auch wirklich gerne mal hin. Weil es einfach auch so urtümlich ist. Man kann sich die Gnome und Trolle ja fast vorstellen, wie die da alle rumlaufen.
Ja, aber da gibt es auch Orte, da gibt es nicht mal Vögel. Da ist es wirklich still. Also,
das ist toll.
Aber sehr, sehr schön, sehr heilsam, sage ich mal, wenn man dann den eigenen Puls fast hört, gell? Also wenn man sich selber hört.
Aber das ist auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das in meiner Arbeit als Musikerin, als Musikpädagogin ganz, ganz oft gemerkt, die wenigsten Menschen können Stille aushalten. Also gerade bei Schülern, wenn wir im Chor Übungen gemacht haben, wo wir uns auch einfach auf den Boden gelegt haben und wo wir einfach gesagt haben, so und jetzt ist mal der Mund zu. Es musste immer irgendeiner oder irgendwelche Geräusche von sich geben. Es war nicht möglich oder am Anfang, wir haben das wirklich auch geübt, am Anfang war das nicht möglich, absolute Ruhe zu halten. Es fällt vielen Menschen sehr schwer. Und das ist aber, finde ich, ein ganz tolles Training, weil es einen auch wieder so ein bisschen, es ist eigentlich ein Reset, so würde ich mal bezeichnen, ja. Sowohl als jemand, also so, wenn ich sowohl für die Musik als auch beim Duft ist es wirklich ein Reset, wenn nichts ist.
Genau.
Weil dann darf nämlich alles sein.
Genau. Ja? Und dann kann man ja langsam beginnen und vorsichtig.
Genau. Ja,
mit einer
ganz genau.
Duftkomposition oder so, wie es eben was mir jetzt gerade an das erinnert hat, als du das gesagt hast, bei Element Scent auch, wo diese Stille auch ist, die ja gar keine Stille ist, das Vogelgezwitscher, das Rauschen der Blätter im Wald, das Wasser, das sprudelt, das man hört. Und dann den Duft dazu, das ist wirklich ein Retreat. Und es wundert mich auch nicht, warum viele, die dieses zweitägige kurze Seminar machen, sagen, ich fühle mich erholt, wie nach einer ganzen Woche Urlaub.
Ja.
Weil man
ja.
abgeschnitten ist von dieser Beschallung und von dieser Beduftung und von dieser Geschwindigkeit.
Ja.
Genau.
Das ist richtig. Es entschleunigt halt, ne?
Genau.
Und das kann man im Prinzip, kann das jeder zu Hause machen, indem er einfach mal sich aufs Bett legt oder auf den Boden legt und wirklich mal alles ausmacht. Sämtliche Reize eliminiert, um mal wieder, also es erinnert mich gerade an einen Studienfreund, der hat in seinem Zimmer, ich werde es nie vergessen, da war ich wirklich noch Jungstudent, hat in seinem Zimmer einen riesengroßen, ich will mal sagen, Bottich gehabt. Also das war so ein, da konnte man reinsteigen. Innen drin war stark gesalzenes Wasser, das war warm. Und das war so ein Tank. Und da ist der rein und da war absolute Schwärze drin, absolute Stille drin. Der war auch Schlagzeuger. Und ich habe da am Anfang drüber gelacht, aber ich erinnere mich da, gerade jetzt so in der letzten Zeit habe ich mich da öfter schon mal dran erinnert, der hatte quasi diesen Tank, wo er sich, ich habe ihn dann irgendwann mal gefragt, was er da drin macht. Da hat er gesagt, dass er fühlt sich da wie ein Kind im Mutterleib. Weil das wirklich warmes Wasser und absolute Stille und absolute Schwärze und kein Geruch.
Ja, fein.
Das ist
Vielleicht
wirklich,
auch so ein Potti.
Ja. Ich habe auch schon ein paar Mal gedacht, sowas könnte ich auch gut gebrauchen.
Aber ich habe dann sicher gerne auch einen Duft mit dabei, muss ich sagen.
Das stimmt, ja.
Ganz zarter Tannenduft ist oder so. Das ist schon auch angenehm. Apropos Duft, wenn dein derzeitiger Lebensabschnitt ein Duft wäre, welcher wäre das? Und wenn ein Musikstück wäre, welcher wäre es dann?
Also der Duft, der mich schon eine ganze Weile begleitet ist und bleibt Palo Santo. Ich kann mich davon nicht trennen, auch wenn es ein seltenes Holz ist. Aber der ist für mich so liebevoll und süß, umhüllt der mich wie so ein kuscheliger Mantel. Aber hintendran blitzt der Schalk mit einem leichten Schimmer von Minze. Und das passt, finde ich, total zu mir. Also zumindest kommt es mir so vor. Und,
ja.
Und wenn mein Lebensabschnitt aktuell ein Musikstück wäre, dann wäre es von Christopher Tin. Gibt es ein wunderbares Album, das heißt The Lost Birds. Kannst du dir auch mal anhören. Das ist so schön mit dem Royal Philharmonic Orchestra. Ein zutiefst berührendes, wunderschönes Werk. Auch zum Thema Luft und Vögel. Ja, das heißt wirklich, es ist ein ganzes Album, wo es wirklich auch um Vögel geht in jeglicher Form. Und das heißt The Lost Birds. Und das ist so ein schönes Album. Da kommen einem die Tränen, so schön ist das. Das ist im
Sehr
Moment
schön.
Das, was mich begleitet, ja.
Ich denke, wir werden das verlinken in den Shownotes, damit man sich das anhören kann. Ja, vielen lieben Dank, liebe Sigrid, für diese spannenden Einblicke in die Welt der Musik und Düfte. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer noch Fragen haben, wo kann man dich erreichen?
Ja, also wie gesagt, meine Praxis ist ja im schönen Lavantal in St. Stephan in der Hauptstraße 23a. Man kann mich aber sehr gut auch erreichen übers Telefon. Auf der Website gibt es die Möglichkeit. Ich bin über Instagram, bin auf Instagram mit Aromaflora und bin auch auf Facebook mit Aromaflora. Also man findet mich, wenn man mich finden will, findet man mich. Auf Google kann man meine Firma auch finden und da steht auch die Telefonnummer. Also telefonisch bin ich immer erreichbar und freue mich über jeden, der sich bei mir meldet.
Wir werden sehr gerne natürlich deine Website auch in den Shownotes verlinken. Ja, danke schön. Die Kontaktdaten habe ich eh schon gesagt, werden wir verlinken in den Shownotes. Und ja, ich freue mich, wenn ihr unseren Kanal abonniert und freue mich auch schon wieder auf die nächste Folge im März bei Duft im Gespräch. In diesem Sinne, alles Liebe, eure Ingrid Kahner.